Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock und ich bin Redakteurin im Medizinressort. Haben Sie Schmerzen? In den meisten Fällen reicht diese kurze Frage aus, damit Ärztinnen und Ärzte herausfinden, ob dem Patienten etwas wehtut. Nicht so bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen, etwa aufgrund einer Demenzerkrankung. Patienten in fortgeschrittenen Demenzstadien können ihre Schmerzen immer schlechter mit Worten mitteilen. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie schmerzfrei sind. Ganz im Gegenteil. Gerade im hohen Alter ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand unter Schmerzen leidet, besonders hoch. Man geht davon aus, dass etwa die Hälfte der Menschen mit Demenz eigentlich eine kontinuierliche Schmerztherapie bekommen müssten. Wie lassen sich Schmerzen bei Demenzpatienten also erfassen? Darüber spreche ich heute mit Professorin Miriam Kunz, Psychologin und Schmerzforscherin an der Universität Augsburg. Hallo!
Hallo!
Frau Kunz, ich möchte heute mit Ihnen über zwei Themen sprechen. Und zwar einerseits über die Selbsteinschätzung und andererseits über die Fremdeinschätzung von Schmerzen. Mhm. Kurz zur Erklärung an unsere Hörerinnen und Hörer. Bei der Selbsteinschätzung fragt also eine Ärztin oder ein Arzt oder anderes medizinisches Personal die Patienten nach Schmerzen. So erhalten die Personen Informationen etwa zur Stärke des Schmerzes, zur Häufigkeit oder zur Lokalisation. Bei der Fremdeinschätzung hingegen versucht das medizinische Personal anhand von bestimmter Gestik, Mimik oder von bestimmten Verhaltensweisen der Patienten einzuschätzen, ob diese Patienten Schmerz haben. Jetzt meine Frage an Sie, Frau Kunz. Wann entscheide ich denn als Arzt oder Ärztin, ob ich eher der Selbsteinschätzung oder eher der Fremdeinschätzung vertrauen sollte? Und wann sollte ich welches Vorgehen überhaupt durchführen?
Ich würde sagen, es sind zwei Faktoren. Einmal die Stärke der kognitiven Beeinträchtigung, wenn die nur leicht ist. Dann kann man, wenn die Person sagt, ich habe Schmerzen oder ich habe keine Schmerzen, ist es relativ valide noch, dieses Urteil. Also es hängt von der Stärke ab. Aber wenn es so ein mittelgradige Demenz wird oder starke Demenz, da ist es ganz wichtig, dass man immer auch eine Fremdbeobachtung dazu zieht. Ich würde aber sagen, wenn auch einer mit mittelgradiger Demenz sagt, ich habe Schmerzen, dann würde ich erstmal davon ausgehen, dass das wirklich so ist. Es ist eher so, wenn die Person sagt, ich habe keine Schmerzen, dass man weiß, meistens sagt ja eher, haben Sie Schmerzen, und die Person sagt nein, dann würde ich bei einer mittelgradigen Demenz nicht ganz darauf mich verlassen, dass da keine Schmerzen sind, sondern immer noch in Betracht ziehen, dass die Person es vielleicht vergessen hat oder diese Frage nicht mehr richtig einordnen kann, und würde dann trotzdem eben bei mittelgradiger Demenz noch eine Fremdbeobachtung dazuziehen. Also vor allen Dingen dieses Verneinen von Schmerz bei mittelgradiger bis schmerzer Demenz oder nicht darauf antworten auf die Frage oder Kopfschütteln oder was, das würde ich nicht als wirklich zuverlässigen Ausdruck dafür nehmen, dass die Person wirklich keinen Schmerz hat, sondern da brauchen wir noch eine Fremdbeobachtung, um das dann zu bestätigen oder zu sehen, dass da vielleicht doch Schmerzen sind.
Das heißt, die Selbsteinschätzung und die Fremdeinschätzung kann sich auch gut mal nicht miteinander übereinstimmen.
Ja, besonders eben, würde ich sagen, bei mittelgradiger und starker Demenz. Also wir haben das auch gesehen in unseren Studien. Wir haben ja bei uns, meinen wir oft, experimentelle Schmerzreize her. Das ist zum Beispiel so ein Druckgerät. Da drücken wir auf den Unterarm und lösen damit ganz leichte Schmerzen aus. Das ist notwendig, so experimentelle Schmerzreize herzunehmen, weil dann wissen wir ja ganz sicher, dass wir Schmerz induzieren. Und dann schauen wir eben, was auf der anderen Seite rauskommt. Und dann sehen wir eben zum Beispiel bei diesem Druckschmerz, dass die Person eine deutliche Schmerzmimik zeigt. Aber wenn wir 5 Minuten später fragen, war das schmerzhaft, ja oder nein? Und dann sagt die Person nein, weil sie sich vielleicht auch nicht mehr richtig dran erinnert oder die Frage nicht mehr richtig einschätzen kann. Also da sehen wir ganz deutliche Diskrepanzen ab mittelgradiger Demenz.
Wenn ich jetzt bei einer Person mit mittelgradiger Demenz als Arzt oder Ärztin Schmerzen vermute oder ich vielleicht auch anlassbezogen einfach mal danach fragen will, wie ist denn dann so das strukturelle Vorgehen? Also worauf schaue ich zuerst? Was mache ich zuerst? Was ist dann der zweite Schritt? Können Sie das einmal kurz erklären?
Also der subjektive Schmerzbericht kommt immer zu Anfang. Den würde man auch machen, wie gesagt, bei mittelgradiger und schwerer Demenz. Weil wenn jemand sagt, ich habe Schmerzen, würde ich erstmal davon ausgehen. Also die Frage, haben Sie Schmerzen, ja oder nein, die würde auf alle Fälle immer am Anfang stehen. Wenn Schmerzskalen hergenommen werden, dann sollten es ganz leichte, einfache Schmerzskalen sein. Da gibt es ja unterschiedliche. Es gibt ja sowas wie eine visuelle Analogskala, wo man auf einem Strich ein Kreuz machen soll oder eine Skala von 0 bis 10. Man würde aber vielleicht noch einfacher bei Demenz vorgehen. Und zwar, da gibt es so, die heißen verbale Kategorialskalen. Das heißt, es gibt Kategorien, kein Schmerz, leichter Schmerz, mäßiger Schmerz, starker Schmerz, sehr starker Schmerz. Also wo eben verbal durch einen Begriff die Intensität eingefangen wird. Und da wird empfohlen, bei Demenz, wenn man eine Skala hernimmt, diese einfache Skala herzunehmen, um bei Demenz Schmerz zu messen. Wenn die Person jetzt ein bisschen weiter fortgeschritten ist und sagt, sie hätte keine Schmerzen oder nein oder was auch immer auf die Frage antwortet, dann würde man eine Fremdbeobachtung machen im Idealfall. Diese Fremdbeobachtung würde durchgeführt werden, am besten nicht in Ruhe, also wenn die Person im Bett liegt oder sitzt, dann ist nämlich oft, wird keine Anzeichen von Schmerz gezeigt, obwohl die Person Schmerzen hat. Und wir brauchen auch, wenn Schmerz dauerhaft da ist, brauchen wir immer so ein bisschen Schmerzspitzen und die treten eben bei Bewegung auf oder wenn die Person zum Beispiel eben Zahnschmerz hat, wenn die was isst oder wenn die Zähne geputzt werden. Also deshalb während einer Aktivität des täglichen Lebens, so nennt man die ja immer Activities of Daily Living, würde man während so einer Mobilisierung oder während des Zähneputzens oder Anziehen, würde man versuchen dann die Person zu beobachten, weil dann in diesen Bewegungen oder dieser Mobilisierung ist es wahrscheinlicher, dass Schmerz gezeigt wird, wenn Schmerz vorhanden ist. Und dann würde man das eben machen und schauen, sehe ich das Schmerz oder nein? Ist das schmerzindikatives Verhalten, tritt das auf? Und dann würde man das eben beobachten und schauen, kann ich da was jetzt ändern? Also was vermute ich, wo das herkommt? Ist das vielleicht, dass die Person anders gelagert werden müsste? Ist vielleicht, müssen die Zähne mal untersucht werden? Dass man erst solche Sachen sich anschaut und wenn man eben bestätigt, egal was ich mache, der Schmerz bleibt, dann würde man auch mit Schmerzmitteln daran gehen.
Da haben Sie jetzt einmal ganz groß das ganze Vorgehen sehr gut geschildert. Jetzt schauen wir uns nochmal die einzelnen Aspekte ein bisschen genauer an. Also erst einmal zur Selbsteinschätzung. Sie haben gerade schon erklärt, es gibt unterschiedliche Skalen. Es macht bei Demenzpatienten gegebenenfalls mehr Sinn, mit Kategorien zu arbeiten als mit Zahlen.
Genau.
Weil da vielleicht der Bezug nicht mehr so stark auch da ist zu den Zahlen. Worauf sollten Ärztinnen und Ärzte bei der Anamnese denn noch achten, wenn Sie Ihre Fragen formulieren, wenn Sie Hilfsmittel nutzen und so weiter? Können Sie da noch ein paar weitere Impulse geben?
Ja, es müsste einfach gestaltet sein, also runtergebrochen. Also sich die Person anschauen, langsamer reden, laut reden, was man ja sowieso vielleicht mit älteren Personen mehr macht. Und dass wenn man eine Skala hernimmt, die vielleicht auch ausdruckt, groß genug ausdruckt, dass die Person das gut sehen kann, dass man solche Hilfsmittel hernimmt. Also Ruhe, gut laut sprechen, einfache Worte verwenden und bei Hilfsmitteln groß gedruckt jetzt zum Beispiel diese verbalen Kategorien da auflisten.
Fällt Ihnen noch ein Beispiel ein von einem, ich sag mal, typischen Fehler, den Sie vielleicht am Anfang auch gemacht haben bei der Selbsteinschätzung oder den Sie immer wieder bei Ihren Studenten zum Beispiel beobachten, wo noch Verbesserungsbedarf besteht?
Also ich sehe höchstens dann manchmal, dass immer noch diese komplizierten Skalen, weil die halt immer hergenommen werden, dann eine visuelle Analogskala, die hat man dann vielleicht in der Kitteltasche, dass die dann rausgezogen wird und man sich nicht bewusst ist, wie kompliziert und komplex kognitiv das ist, sein eigenes Schmerzerleben auf so eine abstrakte Skala, auf so eine Linie zu übertragen mit unterschiedlichen Abständen. Und ich glaube, da kommen oft noch diese Fehlwahrnehmung, ich nehme das her, was ich immer hernehme, aber das passt eben nicht bei der Demenz. Oder auch eine andere Sache, die ich auch schon ab und zu mal gesehen habe, dass Leute denken, bei Kindern gehen oft diese Smiley-Skalen ganz gut. Also vom traurigen Gesicht mit Schmerz, mit Lächeln ist kein Schmerz. Und das funktioniert bei der Demenz auch nicht gut. Die nehmen nämlich oft immer das lächelnde Gesicht, weil die das am schönsten finden und verstehen gar nicht die Aufgabe, diese Übertragung des Schmerzes auf so einem Gesicht. Also das, was man manchmal denkt, die Demenzpatientinnen und Patienten werden wieder wie Kinder, das stimmt nicht. Sondern bei denen funktioniert diese Smiley-Skala nicht gut.
Menschen mit Demenz können ja auch Gesichter manchmal nicht mehr wirklich gut erkennen, oder? Und Gesichtszüge interpretieren, was da wahrscheinlich auch mit reinspielt.
Auch das spielt eine Rolle, genau. Also das, obwohl, wenn die so einfach wie beim Smiley sind, dann ist es, glaube ich, nicht das Hauptproblem, weil die so einfach gemacht sind. Die Schwierigkeiten mit Mimik und Gesichtserkennung, das sind dann eher Gesichter, also wo es eher subtiler ist sozusagen. und ein Lächeln und ein trauriges Gesicht, das würden sie, glaube ich, in diesen Smiley-Sachen immer noch erkennen. Aber das sicherlich fließt doch da auch mit rein, aber ich glaube, die Hauptproblematik ist, dass diese kognitive Übertragung, ich übertrage mein eigenes Gefühl auf so ein Gesicht, dass das nicht mehr funktioniert.
Jetzt möchte ich gerne mit Ihnen noch über die Fremdeinschätzung sprechen und dafür habe ich einen Blick in die neue S3-Leitlinie Schmerzmanagement bei geriatrischen PatientInnen in allen Versorgungssettings geworfen. Diese GeriPain-Leitlinie, die jetzt kürzlich erst erschienen ist.
Da habe ich auch dran mitgearbeitet.
Genau, das wollte ich gerade noch beifügen. Sie haben ja auch als Autorin waren Sie daran beteiligt, an den Kapiteln zur Schmerzerkennung, also genau das, worüber wir gerade sprechen. In diesen Kapiteln werden zur Fremdeinschätzung keine spezifischen Empfehlungen gegeben, welches Instrument genutzt werden soll, weil sich in Studien, so die Leitlinienautoren, keines durchgesetzt hat. Es werden allerdings 4 genannt, die nämlich in deutscher Sprache zur Verfügung stehen, was ja für den Versorgungsalltag hierzulande dann sehr praktisch ist. Und zwar einmal der BEST, BESIAT, PAC 15 und SOPA. Informationen über diese 4 Tests, auf was genau die Ärztinnen und Ärzte jeweils achten sollen, wenn sie die verschiedenen Tests anwenden, werden wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch in den Shownotes verlinken. Wir möchten nämlich jetzt in dem Gespräch vor allen Dingen auf 2 Tests eingehen, auf BEST und auf PIKE 15. Beginnen wir mal mit dem ersten. Der BEST-Test ist nämlich, das BEST-Instrument ist nämlich das, was in Deutschland am weitesten verbreitet ist. Berücksichtigt werden bei diesem BEST-Instrument die Atmung, negative Lautäußerung, der Gesichtsausdruck, die Körpersprache und wie die Person auf Trost reagiert. Zeigen sich in den Kategorien bestimmte Verhaltensweisen, werden dafür Punkte entsprechend der vorgegebenen Tabelle gegeben und aus der Summe der Punkte ergibt sich dann, wie wahrscheinlich eine Person Schmerzen hat. Frau Kunz, warum hat sich denn genau dieser Test in Deutschland durchgesetzt? Was sind denn da die Vorteile?
Ich glaube, weil der einer der ältesten, der ersten ist, die gekommen ist auf dem Markt. Also der ist ja schon länger. Ist er da im Englischen dann die Pain Addict da gewesen und der ist dann übersetzt worden. Also ich glaube, weil er einfach sehr lange schon auf dem Markt ist, wurde, hat er sich, glaube ich, sehr gut durchsetzen können, weil es da auch noch nicht so viel Konkurrenz gibt. Und weil auch die wichtigsten Sachen, ja, die Körpersprache, Gesicht und negative Lautäußerung auch drin sind, ergänzt eben durch sowas wie Atmung, was man ja auch bei Schmerz, zumindest bei sehr starken Schmerzen, sieht. Und also das, glaube ich, ist der Grund. Das war einer der früheren Instrumente, die ganz gut ist und aber schon lange auf dem Markt ist.
Allzu überzeugt klingen Sie jetzt nicht. Gibt es denn auch Nachteile oder mögliche Fehlerquellen, wenn man den BEST benutzt?
Also da bin ich vielleicht ein bisschen gebiased, weil ich bei der PIKE-Skala dabei bin und weil ich nur eine Expertin bin für die Mimik. Und ich finde viele Sachen sehr gut in der BEST. Skala. Allerdings den Gesichtsausdruck finde ich nicht so gut, weil der ist nicht wirklich schmerzspezifisch, die Items. Also da ist dann sozusagen lächelnd oder nichtssagend ist dann kein Schmerz und sorgenvoller Blick, grimassieren ist dann eher dann Schmerz. Ist aber auch ängstlich und traurig, bekommt man schon einen Punkt. Und da finde ich, das ist so ein wenig, da fehlt mir die Schmerzspezifität. Also weil meine Kritik richtet sich, glaube ich, eher auf den Gesichtsausdruck, wie der hier erfasst wird in der Skala.
Okay, also da vielleicht als Nutzerin oder Nutzer nochmal besonders drüber nachdenken, ob die Traurigkeit bei den Patienten nicht womöglich einen anderen Hintergrund hat.
Das war aber deshalb. Ich habe nur eine leichte Kritik. Ich muss schon sagen, es ist toll, dass diese Skala gibt. Sie wird häufig eingesetzt. Deshalb, ich will die Skala jetzt nicht zu stark kritisieren, aber ich bin vielleicht auch nicht voreingenommen, weil ich eben an der Entwicklung dann später, das kann ich gleich mal erzählen, der PIKE, Skala mitgewirkt habe und deshalb bin ich vielleicht nicht ganz unvoreingenommen.
Deshalb würden wir auch direkt zu der überschwenken. Die PIKE 15 Skala setzt sich aus 15 Items aus 3 Kategorien zusammen. Die 3 Kategorien sind der Gesichtsausdruck, den Sie gerade schon in den Fokus gestellt haben, die Körperbewegung und die Vokalisation. Wie genau kam es denn zu diesen 15 Items aus diesen 3 Kategorien? Also wie ist dieser Test entstanden? Weil den gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren.
Genau, das war eine Idee, das war damals eben auch mein langjähriger Kooperationspartner und Doktorvater, Professor Lautenbach. Das war seine Idee, der hat ein EU-Projekt eingeworben und mit den Geldern war die Idee, wir sind jetzt Leute gewesen aus ganz unterschiedlichen Ländern, auch unterschiedliche Berufsgruppen, angefangen von Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzte, Psychologen, Epidemiologen, also es war relativ gemischt. Und da war die Idee damals eben von ihm, es gibt ja jetzt so viele Skalen auf dem Markt, schauen wir uns doch mal an, welche Items da immer hergenommen würden für diese drei Bereiche, Körperhaltung, Mimik und Vokalisation. Und dann testen wir doch mal hier über Europa mit experimentellem Schmerz, als auch in klinischen Studien, welche Items von diesen anderen Skalen jetzt wirklich helfen, zwischen Schmerz und Nichtschmerz zu unterscheiden. Und dann haben wir als alle Items von allen Skalen, die bis dahin publiziert wurden, mal zusammengetragen, die Duplikate rausgenommen und sind dann losgelaufen in unterschiedlichen Studien und haben die getestet. Und dann haben wir uns wieder zusammengetroffen mit den Ergebnissen und sind dann jedes Item durchgegangen. Finden wir das gut, finden wir das nicht gut? Und sind dann schließlich, haben wir dann immer die 5 besten pro Kategorie dann mitgenommen für diese Skala, um eben zwischen Schmerz und Nichtschmerz zu unterscheiden. Also das ist dann aufwendige Studien, die wir durchgeführt haben europaweit, um dann aus dem vorhandenen, also die haben wir uns selber nicht ausgedacht, deshalb sind da auch die Items von der BETS-Skala zum Beispiel drin. Da basierend darauf haben wir mal getestet, welche die besten sind und haben die dann in die Skala mit reingenommen.
Aber ich verstehe das richtig, dass Sie von Anfang an nur diese 3 Kategorien, Gesichtsausdruck, Körperbewegung und Vokalisation, berücksichtigt haben in Ihrer Recherche.
Genau, weil über die Skalen hinweg und die Empfehlungen immer auf alle Fälle, bei den anderen, ob man sowas wie Trost oder Atmung noch in der Beobachtung mit reinnimmt, das ist immer ganz unterschiedlich. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen jetzt die Kategorien her, die überall empfohlen wurden, um da eine gute Auswahl zu treffen.
Okay, und wie zeigt sich der Test in der Praxis? Also was sind die Vorteile? Was funktioniert gut?
Im Vergleich zu den anderen Tests, also ich glaube, er ist relativ, der Vorteil ist erstmal, dass wir diese Items, dass wir wirklich nur die reingenommen haben, die getrennt haben. Also solche Items, die zum Beispiel traurig ausschauen oder so, die haben es dann auch nicht reingeschafft. Also deshalb, glaube ich, die Auswahl der Items schon mal relativ gut, um wirklich zwischen Schmerz und Nichtschmerz zu unterscheiden. Das ist vielleicht ein Vorteil. Aber ich glaube, noch mehr ist ein Vorteil, dass wir sogar dann noch hingegangen sind und haben Online-Training entwickelt. Weil wir haben immer oft gehört von Pflegekräften, wir wissen nicht genau, was machen wir und wie interpretieren wir das denn wirklich? Wie kann ich denn dieses Item richtig verlässlich, zuverlässig scoren? Und deshalb haben wir so ein Online-Training entwickelt. Und ich glaube, das ist was, was dieses PALK-Skala, unabhängig jetzt nochmal davon, dass wir wirklich jedes Item nochmal geprüft haben, nochmal auszeichnet, dass es dieses Online-Training gibt, das man machen kann. Also es ist deshalb, wenn man das einführen möchte, irgendwie bei sich, dass man sagen kann, okay, es gibt jetzt sogar ein Training, dass wir wissen, alle sind auf dem gleichen Stand und bewerten die Sachen ähnlich, dass wir nicht eben zwischen Ärztin A und Ärztin B einen großen Unterschied haben in der Bewertung.
Die Informationen dazu werden wir auch in dieser Podcast-Folge verlinken. Jetzt möchte ich aber Sie natürlich auch noch fragen, was sind denn so mögliche Fehlerquellen in dem PALK 15? Gibt es da auch Nachteile? Wenn es vielleicht nicht die Mimik ist, dann vielleicht an anderen Stellen.
Ich glaube jetzt gar nicht von der Item, ich glaube von der Realität, die wir leider haben. Also es gibt eben Menschen, die so ganz fortgeschritten sind mit Demenz. Die haben wir oft auch gar nicht so richtig drin, wenn wir die Skalen entwickeln. Weil wenn wir diese Skalen entwickeln, ist ja die Idee, dass wir das beobachten, gucken wir, stimmen die überein, finden wir in Bewegung mehr, dass diese Items mehr werden, finden wir bei experimentellen Schmerzen, dass diese Items mehr werden. Aber bei Menschen mit ganz fortgeschrittener Demenz, die vielleicht nur noch im Bett liegen und gar nicht mehr richtig reagieren, haben sie eine Limitierung. Weil da fällt es wirklich schwer zu wissen, wenn die Person nicht mehr zeigt, nicht mehr reagiert, zu wissen, hat die Person Schmerzen oder nicht. Also das muss man sagen, bei ganz, ganz fortgeschrittener Demenz kommen alle diese Skalen an ihre Grenze. Die andere Sache ist natürlich, dass bei meinem subjektiven fragt man, haben Sie Schmerz, ja oder nein, und wie stark ist der Schmerz? Hier finden wir, dass vielleicht schmerzindikatives Verhalten ansteigt. Aber es ist ja immer relativ unspezifisch. Die Person kann ja auch schreien und stöhnen und das Gesicht verzerren, auch in der schmerzspezifischen Art und Weise. Und es ist nicht Schmerz, sondern es ist vielleicht Unruhe. Also wir haben immer, diese Spezifität, die der subjektive Schmerzbericht bei uns hat, die fehlt dieser Beobachtung. Wir gehen schon in die Richtung, es soll schon relativ schmerzspezifisch sein, aber eine hundertprozentige Aussage haben wir nicht. Und auch dieser Cut-off, ab welchem Punktwert, da haben wir Studien durchgeführt und da gibt es eben Indikationen, am Punktwert von 3 sollte man vielleicht ein bisschen mehr gucken, vor allen Dingen ab 5 könnte es Schmerz sein. Aber das sind eben nicht so klare, kritische Trennwerte wie ich habe Schmerz oder ich habe keinen Schmerz. Das können diese Skalen alle nicht liefern. Deshalb ist es da wichtig, eben häufiger zu beobachten, gucken, senkt sich dieser Punktwert, wenn ich Schmerzen gebe oder wenn ich irgendwas anderes verändere beim Patienten oder bei Patienten. Das ist so ein bisschen schwieriger, dass wir nicht so eine klare Kategorie Ja oder Nein haben, wie beim subjektiven Schmerzbericht.
Also das Schwierige sind vor allen Dingen einerseits die Patienten, die sehr viele Signale nach außen geben und andererseits auch die Patienten, die von außen quasi kaum eine Veränderung in Mimik, Gestik und Verhalten zeigen.
Also das Letzte schon, aber das Erste, glaube ich, ist eher, dass die Person auch aufgrund anderer Dinge diese Schmerzsignale machen kann.
Ja,
und es muss
genau.
Ja gar kein Schmerz sein, dass sie, weil sie schreibt einfach aua, aua, aua. Da wissen wir, das kann vorkommen und es hat gar nichts mit Schmerz zu tun.
Und eine Möglichkeit ist, da haben Sie ja gerade geschildert, eine probatorische Schmerztherapie, also den Patienten Schmerzmittel geben und schauen, ob sich das Verhalten verändert, auch dann anhand der Skala wieder bewerten. Und wie ist das bei Menschen, die von außen sehr wenig Reaktion zeigen? Also was bleibt den Ärztinnen und Ärzten da noch über, um nochmal zu schauen, haben die Patienten Schmerz oder nicht?
Das ist wirklich sehr schwierig. Da würde ich fast sagen, ist es so, wenn man die Angehörigen, die sind ja auch oft überfordert, aber wenn man merkt, da ist irgendwas komisch, da ist jetzt was, kommt dazu. Und ich habe trotzdem das Gefühl, obwohl nicht richtig Zeichen da sind, dass vielleicht doch meine Mutter, mein Vater unruhig ist oder dass er da irgendein Leiden ist.
Also kleinste Veränderungen, die man eigentlich nur sehen kann, wenn man die Person täglich oder beinahe täglich sieht.
Genau. Ich glaube, das ist wirklich leider das Einzige, was wir dann haben.
Eignen sich die beiden Skalen, also die BEST und die PIKE 15, eigentlich auch zur Diagnose von chronischen Schmerzen oder ist der Fokus hier eher auf akuten Schmerzen?
Nee, das ist das, was ich versucht habe zu erklären. Chronischer Schmerz äußert man sich leider oft, wenn die Person sitzt, ruhig liegt oder so, ist es selten da. Aber es gibt immer so Schmerzspitzen, selbst bei chronischen Schmerzen. Man sagt, ich habe immer Rückenschmerzen und ich habe immer Schmerzen im Mund oder was auch immer. Das ist immer eine 3 oder eine 4. Aber wenn ich dann kaue oder mich bewege, geht's ja dann manchmal von der 4 noch hoch auf eine 7, jetzt von der Skala auf 0 von 10, wenn ich jetzt das so als Beispiel nehme. Und bei diesen Schmerzspitzen fängt die Person eben an, das deutlich zu zeigen. Also wir gehen deshalb, ist dann die Empfehlung, bitte bei Aktivitäten, bei Mobilisierung, da die Person beobachten, weil da kann sein, dass auch bei chronischen Schmerz Schmerzspitzen auftreten und wir die dann eben durch diese Instrumente abfangen können.
Realistisch gesehen, wie lange dauert so eine Beobachtung mit einer der Skalen?
Das geht eigentlich relativ schnell. Also eigentlich sagen wir so 5 Minuten, wenn man die beobachtet, die Person. Das ist halt immer schwierig, wenn man selber dann die Pflege durchführt. Deshalb empfehlen wir eigentlich auch, dass eine andere Person das macht. Weil wenn ich selber die Pflege durchführe, also die Person mobilisiere, anziehe, dann sehe ich ja zum Beispiel gar nicht das Gesicht, weil ich ja mit anderen Dingen beschäftigt bin. Ich kann ja schlecht der Person die ganze Zeit ins Gesicht schauen. Wenn ich versuche, die umzubetten im Bett, dann ist das schwierig. Also dass dann, wenn eine andere Person bei sowas 5 Minuten dabei ist, dann gehen wir davon aus, dass da schon genug Möglichkeit ist bei Bewegung, dass Schmerzspitzen auftreten und die Person das dann auch zeigt durch ihr Verhalten.
Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind Ärztin oder Arzt in der Praxis, routinemäßig kommen ältere Patienten zu Ihnen, die kognitive Einschränkungen haben. Was sind denn so ganz offensichtlich so Alarmsignale? Also wir haben jetzt die verschiedenen Skalen durchgesprochen mit 15 Items unter anderem. Aber können Sie noch mal so ein paar rausgreifen, was die aus Ihrer Erfahrung einfach besonders häufig bei vielen Schmerzpatienten doch schnell zu beobachten sind, so die man vielleicht im Hinterkopf haben könnte, um einfach auch proaktiv darauf zu achten?
Also das Gewicht eignet sich eben sehr gut, weil die Person mal relativ sichtbar dann auch Schmerzen darüber enkodiert oder eben zeigt, ausdrückt. Da will ich vielleicht eine Sache sagen, die vielleicht auch ganz spannend ist nochmal, dann komme ich nochmal auf Ihre Frage zurück. Was wir nämlich auch gefunden haben, ist, dass Leute ohne kognitive Beeinträchtigung, Erwachsene, denen oft neigen wir dazu, unsere Schmerzmimik zu hemmen, zum Beispiel. Das ist sozial eben angepasstes Lernen, dass wir unsere negativen Emotionen, wie auch Schmerz, nicht so richtig zeigen der Umwelt. Und bei Menschen mit Demenz zeigt diese erlernte Hemmung der Mimik scheint verloren zu gehen. Also ist bei denen, zeigen die wieder mehr so, wie sie empfinden, wie auch, da kommen wir dann doch wieder auf die kleinen Kinder. Kleine Kinder zeigen ja auch immer ihren Affekt oder Schmerz sehr deutlich in Mimik und auch anderen Ausdruck. Und bei Demenz ist das auch so. Also da ist wirklich dieses Nonverbale wieder ein verlässlicher Indikator dafür, wie sie sich fühlen. Genau, und dann komme ich jetzt nochmal zu den Items. Also wenn man wirklich schaut, dass man, wenn die Person aufsteht zum Beispiel, wenn das so, viele haben ja muskuloskeletale Schmerzen im Alter, dann sollte man vielleicht gucken, dass man der Person in dem Moment, wo sie aufsteht, ins Gesicht schaut und schaut, ob sich da vielleicht die Augenbrauen zusammenziehen, die Muskulatur um die Augen herum, also die Augen so zusammengekniffen werden. Das sind so zwei ganz gute Indikatoren. Dann auch sowas wie Erstarren. Also wenn Schmerz kurz reinschießt bei muskuloskeletalen Schmerzen, als auch beim Zahnschmerz, gibt's ja oft diesen einschießenden Schmerz, dann hat man oft dieses Erstarren in dem Moment. Das ist auch sehr gut zu erkennen. Das ist auch was, was häufiger auftritt. Und bei der Vokalisation ist es natürlich dann so Stöhnen oder auch Aua, Oau, das kommt dann auch sehr häufig noch bei Menschen mit Demenz. Also ich würde sagen, das sind die am allerhäufigsten kommen.
Ja, vielen Dank nochmal für diese kurze, knackige Liste, die natürlich eine umfassende Anamnese nicht ersetzen soll.
Auf keinen Fall.
Genau. Gibt es zum Ende der Podcast-Folge denn noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten?
Ja, sehr gerne. Ich finde, wenn sich Angehörige verändern im Verhalten, wenn eine Demenz vorliegt, also wird unruhiger, irgendwie ist die anders, dann denkt man bitte auch an Schmerz denken. Und dann einfach auch so Schmerzindikatoren achten, gucken, wenn die Person sich bewegt, einfach das. Also wenn es eine Verhaltensänderung gibt bei jemand, nicht den Schmerz vergessen.
Vielen Dank nochmal für dieses wichtige Appell und vielen Dank auch für das ganze spannende Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie in unserem Podcast dabei waren. Und vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Ärztetag-Podcast. Tschüss.
Tschüss.